Um bei KI mitzumachen, muss man halt ein gutes Bildungssystem haben, viele gute Mathematiker, Informatiker, aber auch Naturwissenschaftler. Und in der Naturwissenschaften ist Deutschland auch nochmal sehr gut aufgestellt. Chemie, Biologie, Physik auch so ein bisschen, aber vielleicht nicht ganz so viel Physik. Aber man hört schon sehr, sehr viel in Chemie und Biologie auch aus Deutschland. Und das ist meiner Meinung nach eine der großen Opportunities, also Möglichkeiten für die KI in der nächsten Runde. Denn alles, was man simulieren kann, kann man dann mit KI auch vollständig lösen.
Herzlich willkommen bei Wunderbar Together. Heute das KI-Spezial. Hier ist Felix. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und vielleicht geht es euch ja wie ich, vielleicht freut ihr euch ja, dass dieser Podcast nichts mit Politik zu tun hat. Vielleicht seid ihr genau deswegen hierher gekommen, weil ihr schon wusstet, den haben sie bestimmt vor der Wahl aufgenommen. Und da geht es jetzt mal nicht darum, hätte Fahrradkette, sondern da geht es um was ganz anderes. Hier geht es um KI. Und wir sprechen mit jemandem, der zu den berühmtesten KI-Forschern der Welt zählt, Richard Socher, ursprünglich aus Dresden, unter anderem in Äthiopien aufgewachsen und dann nach vielen erfolglosen Versuchen in Stanford angekommen, dort promoviert und heute wirklich einer der Top-Wissenschaftler in seinem Fach. Und vielleicht, wenn ihr schon lange bei Wunderbar Together zuhört, erinnert ihr euch noch, Richard war 2022 das allererste Mal bei uns im Podcast. Damals haben wir ihn gejagt, und er fuhr immer vor uns weg. Er war im Wohnmobil unterwegs während der Pandemie mit seiner Verlobten und wir haben ihn nie so richtig zu fassen gekriegt. Die waren immer kreuz und quer irgendwo in der amerikanischen Wildnis und irgendwann dann ging das Mikrofon an und Richard war da. Und diesmal haben wir Richard erwischt auf seiner Jagd nach Investoren für seine Firma You.com und Richard hat nicht nur erzählt, wie der Rest der Welt mit ihm und seinem Wissen zur künstlichen Intelligenz langsam aufholt, sondern auch natürlich, was als nächstes kommt. Und das ist absolut faszinierend. Und natürlich, wie immer, Richard ist ein Mensch, der in beiden Ländern, in Deutschland und USA, ganz häufig ist, viel Zeit verbringt, mit vielen Menschen redet. Was bedeutet das alles für Deutschland? Auch darüber spricht Richard in diesem super spannenden und vielleicht für euch erfrischend positiven Podcast. Gemischt, gemixt, geschnitten, wie immer von unseren Freunden von German Wahnsinn. Hier ist Richard Socher für euch. Viel Spaß. Richard, du hast gerade gefragt, kurz bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, ist das mit Video? Ich habe gesagt, nee, und du hast sichtlich durchgeatmet. Wir sind beide, glaube ich, wir sind in einem relativ, sagen wir mal, müden Zustand. Ich bin frisch gebackener Vater. Ich habe also seit mehreren Wochen nicht mehr geschlafen. Und was ist bei dir so los? Warum schläfst du gerade wenig?
Die KI ist in einer interessanten Phase. Ich hatte jetzt schon seit fast 2 Jahrzehnten daran gearbeitet, geforscht. Und es geht aber auch darum, diese Technologie wirklich an Kunden zu bringen. Und wir hatten vor einigen Tagen jetzt erst unsere Series B, also unsere dritte Investitionsrunde announced, also angekündigt, wo wir nochmal $50 Millionen geraced haben. Wir haben seit gestern offiziell einen COO, also einen Chief Operating Officer, der unglaublich schlau ist und viel sehr gute Erfahrung hat, war auch selber schon CEO von Firmen, die er auf 100 Millionen Umsatz gebracht hat und ist ein super Hire. Und dazu kommt auch noch, dass mein AIX Venture Fonds jetzt auch in 200 Millionen Fonds 2 geraced, wo wir in Startups investieren. Und ja, da passiert also relativ viel im Leben. Und dazu viele Meetings, weil es auch in Deutschland zum 75. Jahrestag der CDU-CSU und habe dort ein bisschen mit Politikern über KI gesprochen, damit Deutschland nicht den Anschluss weiter verliert in der KI und noch einige Kunden getroffen in Berlin und ja, es ist sehr viel los.
Huiuiui, okay, ich versuche mal, das ein bisschen aufzurollen. Also vor 2 Jahren, als wir zuletzt gesprochen haben, da hattest du gerade diese Firma You.com gegründet. Das war noch ganz, ganz frisch und jetzt hast du gerade 50 Millionen bekommen von Investoren, um die Firma noch weiter auszubauen. Ich habe bei TechCrunch auf diesem Blog für Tech-Nachrichten eine Überschrift gefunden, da steht: With $50 million in new funding, You.com thinks its AI can beat Google on hard questions. Das ist natürlich eine Schlagzeile, die muss man sich hart erarbeiten, dass man mit thinks it can beat Google genannt wird. Ist das so in etwa das, was du Menschen erklären würdest, die noch nie von deiner Firma gehört haben?
Ja, aber der Fokus ist jetzt immer mehr auf den letzten Teil dieses Titels, nämlich bei den schwierigen Fragen der Arbeit insbesondere. Also wir arbeiten jetzt immer mehr mit Knowledge Workers, Wissensarbeitern, denn wir haben festgestellt, dass viele Menschen so in ihrem normalen Leben fragen relativ simple Fragen an so eine Suchmaschine. Wie ist das Wetter morgen? Wie ist der Aktienpreis? Wie alt ist Obama? Wann wurde die CDU gegründet? So eine simplen Fragen, die relativ kurze Antworten haben. Und wenn man so eine kurze Antwort nur hat, braucht man jetzt auch nicht die unglaublich genialste künstliche Intelligenz. Und dann ist es auch schwierig für einen Startup, eine Antwort zu geben, die 10-mal besser ist als in Google. Und daher haben wir festgestellt, die Nutzer, die wirklich für unser Produkt bezahlen wollen, weil sie damit so viel Zeit sparen, mehrere Stunden, sind Nutzer, die häufig in Firmen arbeiten und in diesen Firmen komplexe Arbeitsprozesse machen müssen, komplexe Fragen haben über Proteine, über Firmen, über Marketingkampagnen, über Briefings, die sie schreiben müssen für ihre Chefs und so weiter. Und da sehen wir, dass wir wirklich 10-mal besser sein können, weil wir letztendlich nicht eine Google-Suche ersetzen, sondern 10 Google-Suchen. Und wir schreiben Forschungsreports, also Research-Reports über sehr komplexe Themen. Und da haben wir gesehen, okay, Firmen wollen bezahlen und wir fokussieren jetzt uns immer mehr auf solche Firmenkunden. Man kann uns immer noch wie Google nutzen und Google ersetzen mit you.com, aber wo es so richtig aufblüht, diese Technologie, ist in Firmenkontexten.
Wow, und du sagst in dem Artikel auch, dass es gibt ja inzwischen unzählige AI-Assistenten, denen man Fragen stellen kann, dass du es halt nicht nur schaffst, eine Antwort zu geben mit you.com, sondern du hast dann gleich auch vielleicht eine Studie parat dazu oder andere Dokumente, die also wirkliche echte Referenzen, die derjenige oder diejenige, die Frage stellen, nutzen kann. Und das können die anderen nicht. Ist das auch korrekt so beschrieben?
Ja, wir sind in der Tat am genauesten, wenn es um die Antworten geht, wenn es auch um die Quellenangaben, Zitierungen und Referenzen geht. Das haben einige, sage ich mal, oberflächlich kopiert. Aber wenn man dann das analysiert, und das machen wir natürlich, weil wir unsere Technologie vergleichen müssen und jede Woche verbessern, haben wir festgestellt, dass bei vielen Quellenangaben der Konkurrenz stimmt die Hälfte der Quellenangaben nicht. Also das sind dann zufällige Links, die nur so peripher irgendwas vielleicht manchmal mit der Frage zu tun haben oder der Antwort, hinter der sie stehen. Aber das sind teilweise, fragt man über ein momentanes Ereignis in der Welt. Und die Quellenangabe in der Konkurrenz ist ein Link von vor 3 Jahren, der nichts damit zu tun hat.
Okay.
Und also es ist einfach mit generativer KI momentan so Prototypen zu basteln und zu sagen, na schau, kann ich doch auch. Aber wenn man es dann wirklich genau machen will, ist es doch schwieriger. Und das hat man jetzt auch in der Geschichte der KI vorher schon gesehen. Mhm. Zum Beispiel bei selbstfahrenden Autos dachten auch viele Firmen, oh ja, wir bauen unser eigenes selbstfahrendes Auto und guck, hier fährt es auf der Autobahn schön ein paar Minuten ganz alleine. Und dann denkt man, dann hat selbstfahrende Autos jetzt fertig erforscht. Aber dann hat es halt doch nochmal ein paar Milliarden Dollar und viele Jahre, fast Jahrzehnte gedauert, ehe dann wirklich so ein Auto jetzt als komplettes Robotaxi in San Francisco die Menschen hin und her fährt. Und da sehen wir halt auch ähnliche Effekte, wenn es um wirklich genaue KI-Antworten geht. Und
okay,
da arbeiten wir jetzt nicht nur mit dem Internet-Kontext, sondern auch den internen Firmendokumenten zusammen, dass man die ganzen Excel-Tabellen und Word-Dokumente und PDF-Files und so, kann man alle mit hochladen. in U.com und dann kriegt komplexe Antworten.
Krass. Also ich habe U.com vorhin gefragt, welche Witze findet Richard Zocher am besten? und ich hatte aber damit meine Premium-Fragen für den Monat ausgeschöpft und habe leider keine Antwort darauf bekommen. Das hätte ich doch ganz gern gewusst. Ich habe aber nachgeguckt.
Da musst du einfach die 20 Euro bezahlen oder 20 Dollar.
Was ich aber nachgeguckt habe und was mich wieder total fasziniert hat, ist, was dich letztendlich in diese Richtung überhaupt gespült hat. Du hast ja als jemand, der in Dresden geboren ist, einen langen Weg gehabt in die USA, wurdest erstmal Austauschschüler in Montana, in der Prärie, da gab es nichts mit Silicon Valley und dann hast du dich an ganz vielen Unis beworben und wurdest immer abgelehnt, hast dann geschafft, okay, hast dann gemerkt, okay, ich muss selbst einfach Wissenschaftler werden und muss es schaffen, dass ich zitiert werde und ganz viele Paper veröffentlichen und bist darüber schließlich dann mit richtig harter Arbeit in Stanford gelandet, bis heute auf Google Scholar mit über 100.000 Zitaten gelistet. Das heißt, du bist einer der offiziell für jeden nachlesbaren Top-Forscher, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Und wir haben dich damals auch gefragt, warum du eigentlich dich mit KI beschäftigst. Und da hast du gesagt, ich habe halt beim Studieren geguckt, wer hat vor 2000 Jahren gelebt, an den man sich heute noch erinnert. Und das habe ich mit dem verglichen, was ich kann, worin ich gut bin, worauf ich Lust habe. Und dann kam dabei raus, okay, ich muss Forscher werden, und zwar in der Statistik. So. Und wir fanden es damals so faszinierend, einfach deinen Weg vollziehen. Aber was vor 2 Jahren, ja, also erstmal warst du vor 2 Jahren noch in deinen 30ern. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, bist du jetzt 40.
Stimmt das? Ja, kein Kommentar, aber ja, man wird nicht jünger.
Und zweitens gibt's ja jetzt plötzlich irgendwie gefühlt keinen Ausweg mehr aus deinem Thema. Also magst du uns noch mal mitnehmen in deine letzten 2 Lebensjahre zwischen 38 und 40, in denen das Thema, mit dem du dich wirklich seit vielen, vielen Jahren beschäftigst, komplett in unser aller Leben rein explodiert ist. Wie hast du die letzten 2 Jahre eigentlich erlebt, wenn du versuchst, das als ein Gefühl oder vielleicht auch an 1, 2 Momenten festzumachen?
Eine gute Frage. Es gibt so verschiedene Gefühle, die da hochkommen. Zum einen freut sich natürlich der Forscher in mir, dass so viele meiner Ideen wirklich jetzt so angekommen sind in der Welt. Als ich 2010 mein erstes neuronales Netzpaper geschrieben habe, war ich schon damals begeistert. Aber man hat natürlich nur so die Hoffnung, dass der Rest der Welt sich dafür auch begeistert. Aber man weiß es halt nicht. Und jetzt wissen wir, okay, das war in der Tat die richtige Entscheidung und der richtige Weg für die Forschung. Denn dazu kommt aber auch noch, dass in den letzten 2 Jahren, gerade seit ChatGPT, was jetzt in den USA gibt es ja BC und AC, also Before Christ und After Christ, aber das ist jetzt für manche lustigerweise übersetzt als BC Before ChatGPT. Also da fängt für viele die Zeitrechnung erst an in der KI. Und da so viele neue Programmierer in die KI mit reingekommen sind, wissen die auch gar nicht, dass es irgendwas vorher gab. Also da gibt es jetzt auch Menschen, die kennen keinen einzigen Forscher, der nicht bei OpenAI gearbeitet hat und denken, okay, OpenAI hat alles in der KI erfunden. Und das kommt also auch manchmal so ein bisschen mit da rein. Und insgesamt musste ich auch mich so ein bisschen updaten in meinen Gedanken, denn ich hatte halt 2018 das Prompt Engineering auch erfunden mit meinem Team bei Salesforce Research damals. Viele, die wie ich aus Stanford kamen, besonders voran Brian McCann, unser auch Mitbegründer und CTO hier bei U.com. Und meine Hoffnung war immer, dass wir ein Modell trainieren können für die gesamte Sprachverarbeitung und dann dort auch noch weitere Modalitäten mit reinbringen, dass man multimodale sogenannte Joint Models hat, also gemeinsame Modelle, wo verschiedene Modalitäten mit reinkommen. Sprache, gesprochene Sprache, geschriebene Sprache, visuelle Daten, Bilder, Videos und so weiter. Und das ist jetzt alles mehr und mehr Realität. Was bedeutet natürlich für mich auch so ein bisschen, okay, 2010 hatte ich diese Idee, was ist meine neue Idee? Weil die alte Idee ist jetzt Realität. Das ist nicht mehr zukunftsvisionär und so weiter. Das ist jetzt alles normal und das hat man halt auf dem Handy und ähnlich wie wahrscheinlich mit vielen anderen Technologiesprüngen ist es am Anfang super spannend, aber irgendwann ist es halt nur noch eine App, ne? Also Schachspielen war mal der Pinnacle, das Hoch der KI, und jetzt haben wir halt eine Schach-App, und da freut sich auch niemand mehr. Wow, hier habe ich die unglaubliche KI, wenn ich ein bisschen Schach-App spiele. Und so werden wir das wahrscheinlich auch sehen, wenn wir einfach in den nächsten paar Jahren dann mit unserem KI-Assistenten reden können. Und man kann so die Zukunft auch ein bisschen gut vorhersagen, wenn man sich reiche Menschen anschaut und dann schaut, wie kann Technologie in die Bereiche reingehen von Services und Produkten, die Ultrareiche haben. Und wenn man so reiche Menschen anschaut, die haben ihre eigenen Ärzte-Teams. Also die haben einen Hausarzt, der weiß genau, was alle für Wehwehchen ein bestimmter Mensch hat. Und das wird dank KI für immer mehr Menschen auch möglich sein. Reiche Menschen haben private Lehrer für ihre Kinder. Das wird auch mit KI eine Möglichkeit sein. Und so werden wir halt mehr und mehr Technologien sehen, die unser Leben verändern werden. Und lange Rede, kurzer Sinn. Die Frage ist jetzt natürlich, was ist die nächste Vision für die KI in den 10 Jahren? Und da wird meiner Meinung nach immer mehr mit AGI und ASI kommen, also Artificial Super Intelligence, Intelligenz, die dann noch weiter ist, als auch Menschen es sind. Und wir werden immer mehr Prozesse automatisieren, auch Wissensarbeitsprozesse automatisieren. Und das Spannendste wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten wird die KI in der Wissenschaft sein, also auch insbesondere in den Naturwissenschaften, Physik, Chemie, Biologie. Da wird noch so viel mehr kommen können. Und das arbeite ich momentan so ein bisschen an einem Buch. Ich habe keine Zeit mehr, richtige Wissenschaftspaper zu schreiben als CEO und Investor, aber will das so ein bisschen auslegen in einem Buch und hoffentlich andere motivieren, im Detail zu erforschen.
Ein ganz kurzer Hinweis von mir. Wir sind mit Wunderbar Together jetzt auch auf radio.de verfügbar. Radio.de ist eine kleine, feine App, um Podcasts zu hören, Radiosender zu hören. Ja, wir nutzen das selbst auch, Felix, Catalina und ich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mal reinhört und unseren Podcast weiterempfiehlt. Und ja, viel Spaß damit. Radio.de.
Also dein Gefühl der letzten 2 Jahre, einerseits endlich hat die Welt mit mir aufgeholt, gleichzeitig eine Schwemme an Unwissenden, die zu dir kommen und sagen, ja, BC before ChatGPT. Am Spielplatz heißt es übrigens BC before children. aber in deiner Welt heißt es before ChatGPT. Das interessiert mich alles gar nicht, oder das weiß ich alles gar nicht. Damit musst du auch umgehen als einer der Wissenden. Und dann gleichzeitig aber der Druck vielleicht auch auf dich als Wissenschaftler, eine neue Idee zu haben. Es gab gerade, weil du Stanford erwähnt hast, Besuche in Stanford von Eric Schmidt, der lange Google geleitet hat. Der hat da einen Talk gegeben und er hat gesagt, ich muss bei der Geschwindigkeit, in der sich dieser KI-Markt und die KI-Technologie entwickeln, muss ich meine Meinung eigentlich alle 6 Monate komplett auf den Kopf stellen und komplett neu überprüfen. Und hat quasi gesagt, bitte messt mich nicht an Dingen, die ich vor einem halben Jahr gesagt habe. Es geht einfach alles viel zu schnell. Ist das eine Ausrede oder geht dir das als jemanden, der an dem mitgearbeitet hat, was wir jetzt verwenden, geht dir das auch so?
Also ich versuche schon, dass meine Vorhersagen auch eintreffen. Ich habe 2024 Vorhersagen getroffen letztes Jahr, die fast alle so eingetreten sind jetzt dieses Jahr. Eine meiner Vorhersagen war, dass Open Source, also kostenlose offene Modelle, ähnlich gut werden wie die Modelle von Firmen, auf die niemand sich wirklich runterladen kann, analysieren kann. Und dank Llama 3.1 ist das genau aufgetreten. Also ich bin häufig weniger überrascht als viele andere von den Dingen, die so passieren alle 6 bis 12 Monate.
Also ein bisschen hat Eric Schmidt sich da auch vielleicht bequem rausgeredet. Ist ja auch gut, wenn man sowas sagen kann. Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Aber du hast da ein bisschen eine genauere Sicht drauf. Jetzt hast du am Anfang gesagt, 50 Millionen hast du jetzt gerade sozusagen verkündet, kriegt deine Firma. Wofür brauchst du die denn? Also du hast gesagt, du hast neben dir jetzt eine neue Führungskraft, die kostet wahrscheinlich ein paar hunderttausend im Jahr, aber das sind ja noch nicht 50 Millionen. Wofür braucht man denn als U.com eigentlich dieses ganze Geld? Was hast du denn Investoren gesagt, wo du das hinsteckst und was haben die davon?
Ja, ganz simpel. Menschen, Mitarbeiter, der größte Teil, wo das Geld hingeht. Eine zweite ist dann die Infrastruktur. Die Modelle müssen laufen auf Grafikkarten, auf Servern, den Suchindex, den wir haben, für Firmen intern, nur für die Firma, für das gesamte Internet, das muss alles laufen. Und ein größerer Teil werden wir jetzt hoffentlich bald dann auch für Marketing und Vertrieb ausgeben. Denn wir waren häufig die Ersten an vielen Stellen. Wir sind auch die Genauesten, aber wir sind nicht so groß wie ChatGPT. Und obwohl wir auch alle Modelle, die ChatGPT hat, haben wir auch in U.com über deren APIs. Also sind eigentlich eine größere Menge an Features, aber wir müssen halt mehr Marketing machen, damit die Menschen das auch wissen.
Ist das auch der Grund, warum du diesen Podcast machst zum Beispiel und viele andere?
Ja, ich habe jetzt auch Podcasts gemacht, bevor ich eine Firma hatte. Also Podcasts machen auch Spaß und gerade freue mich häufig, dann auch Deutschland versuchen können zu begeistern für die KI, damit Deutschland weiterhin in der größten Industrienation der Welt bleibt. Aber ja, natürlich ist es auch ein Teil. Es ist hilfreich, wenn wir einige Kunden das hören und sagen, ja, meine Firma wäre auch besser aufgestellt, wenn sie KI nutzen würde. Meine Mitarbeiter würden davon auch profitieren. Dann würde ich mich natürlich freuen, wenn sie mir eine E-Mail schicken. Richard@u.com.
Richard@u.com. Alles klar, die Tür ist offen. Ich habe gerade mit meiner Partnerin ein Buch geschrieben über Hype. Das kommt im November raus. Und wir haben uns damit natürlich beschäftigt, auch unter dem Licht von ChatGPT und dem Thema KI insgesamt. Und wir haben versucht nachzuvollziehen, auch anhand solchen Tools wie dem Gartner Hype Cycle, der ja umstritten ist, aber der nun mal vielen Technologen wie dir auch hilft zu verstehen, was kommt da vielleicht, was ist da vielleicht gerade am Abklingen, wie das überhaupt sein kann, dass sowas wie ChatGPT so gehypt wird, dass es so bekannt wird, dass so viele Menschen rund um die Welt darüber sprechen und in Rekordzeit, die es noch nie gab, so viele Menschen das dann auch nutzen. Hättest du dir diesen Hype vorstellen können? Oder hat das auch dich überrascht, was ChatGPT da geschafft hat?
Ich sag mal, technologisch freue ich mich natürlich auf so eine Sachen für sehr lange Zeit. Ich habe 2003 angefangen, linguistische Informatik damals in Leipzig zu studieren und meine Hoffnung war immer, irgendwie das zu generalisieren und dann viel Linguistik studiert. Dann habe dann irgendwann festgestellt, okay, die vertiefen sich zu sehr in Spezialfälle und dass wenige der Theorien der formalen Semantik und sowas und Logik werden sich generalisieren lassen und bin dann zurück in die Statistik und Computer Vision gegangen, visuelles Verstehen, es war so ein bisschen mathematischer und dann irgendwann festgestellt, okay, es ist alles statistisches, maschinelles Lernen und man hat natürlich auch selber viele Ideen gehabt, die Transformers zum Beispiel hatten sehr viele Attention-Mechanismen, das ist jetzt ein bisschen zu sehr im Detail vielleicht, aber diese Attention-Mechanismen gab es in vielen Papers auch in unseren Papern. Und mein Freund Bock zum Beispiel hatte bei Google auch einen ChatGPT-Chatbot gehabt, mit dem er sich unterhalten konnte. Mhm. Aber Google wollte das halt nicht launchen. Und gab es auch Artikel darüber, wo ein Ex-Google-Mitarbeiter gesagt hat, hey, das Ding hat Bewusstsein, das dürfen wir nicht mehr abschalten und so weiter. Und diese Technologie, also wir wussten auch schon, dass das gab. Wir hatten auch schon Anfang 2022, bevor ChatGPT rauskam, hatten wir schon Large Language Modelle innerhalb unserer Suchergebnisse. Also wenn man gefragt hat, oh, wie programmiere ich diese Funktion, kam so ein LLM-Widget bei u.com raus, was dir dann die Funktion programmiert hat und gefragt hat, oh, ich will einen Essay schreiben, kam dann ein Widget raus, was der den Essay geschrieben hat, den Aufsatz. Und als dann also ChatGPT rauskam, war es jetzt nicht so überraschend für mich, weil wir halt ja Technologie auch schon im Produkt hatten, aber wir hatten es ja in der Tat nicht geschafft, so einen riesigen Hype zu kreieren mit diesen vielen kleinen Funktionen. Man hat halt dann doch gesehen, ja, wenn man dem Modell sagt, führ dieses Gespräch weiter, dann wird es das Gespräch weiterführen. Statt dir nur einen Aufsatz zu schreiben oder eine Funktion, kann man immer weiter damit reden und irgendwann hat man dann festgestellt, okay, jetzt der Kontext ist dann nicht so lang, aber wenn man das einmal festgestellt hat, kann manche sagen, ah, die Technologie funktioniert nicht, aber andere sagen, ja, dann lasse sie einfach verbessern. Und das wurde halt immer weiter verbessert und mittlerweile können wir zig Millionen an Wörtern im Kontext haben. Wir haben das ganze Internet mit drin, man kann seine eigenen Dokumente hochladen und die Technologie wird immer besser. Also es ist natürlich spannend zu sehen, wie so ein Hype auch generiert wird. der Fakt, dass Elon Musk bei OpenAI mit dabei war. Am Anfang sind auch erstmal ein paar 10 bis 50 Millionen Dollar an kostenlosen Marketing mit dabei. Wenn er irgendwas mit dabei ist, dann kriegt das einfach unglaublich viel mehr Presse und Hype auch. Mhm. Aber ja, es waren auch unglaublich gut durchgeführte KI-Experimente, die OpenAI gemacht hat mit robotischen Händen und mit Dota Gameplaying und dann mit Sprachverarbeitung.
Aha, also du sagst, also Elon Musk, der vielleicht ja sichtbarste Mensch unserer Tage, der natürlich eine ganze Medienplattform zur Verfügung hat, der hat denen geholfen, diesen Hype zu kreieren, den du ja auch verdient hättest. Aber dann auch letztendlich die Geschichten, die die gebaut haben mit Experimenten, also Geschichten, die jeder von uns verstehen kann und wo jeder von uns Nicht-KI-Experten auch verstehen konnte, da ist was Besonderes los. Habe ich das richtig mitgekriegt gerade? Also das Storytelling ist es, was ChatGPT so groß gemacht hat?
Storytelling, aber natürlich auch die Technologie. Also es waren halt die richtigen Leute zusammen, aber sag mal, die meisten Firmen, die 10 bis 50 Millionen Dollar an der Roboterhand verbrauchen und dann das Projekt sagen, hier war ein cooles Projekt und jetzt machen wir das nächste Projekt. Die meisten Firmen zu dem Zeitpunkt wären wahrscheinlich einfach pleite gegangen. Aber mit einem Team, was halt Elon Musk mit beinhaltet, Sam Altman beinhaltet, Greg Brockman, Andrei Karpathy, Elon Musk, Alec Redford, Ilya Sutskever, und Peter Beal und viele andere auch, John Schulman und so weiter. Wenn man halt so ein Team hat, dann darf man auch ein paar 10 Millionen Dollar an Roboterhand verbrauchen und dann einfach was anderes machen und weiterhin florieren und ihm geht ihm weiterhin gut. Und das ist halt auch so eine coole Sache in den USA. Wenn halt super schlaue Leute sich zusammentun, dann gibt es halt genug andere, die sagen, naja, gebt den einfach noch ein paar hundert Millionen Dollar mehr und vielleicht kommt ja doch was Interessantes am Ende bei raus. Und irgendwie dieser Optimismus, dieser konstruktive Optimismus und da auch manchmal, niemand will jetzt hunderte Millionen Geld verlieren. Ne? Also die Investoren hier im Silicon Valley sind jetzt auch nicht doof. Die wollen auch gute Umsatz oder Rendite, Returns machen. Aber die wissen halt, ja, schlaue Leute, die interessante Visionen haben und auch gezeigt haben, dass sie technisch interessante KI und auch andere Technologien implementieren können, da macht es Sinn, denen manchmal einfach noch mehr Geld zu geben, damit sie diese Vision in die Realität bringen können. Und das ist das Spannende und der Grund, warum ich auch hier bin.
Also Sam Altman wurde ja neulich vor ein paar Monaten weiträumig zitiert, weil er gesagt hat, auch wieder in Stanford, whether we burn 500 million, 5 billion or 50 billion a year, I don't care. I generally don't, as long as we can stay on a trajectory, we eventually create way more value for society. Er hat nicht gesagt shareholders oder investors, er hat gesagt society. And as long as we can figure out a way to pay the bills, we are making AGI, also Artificial General Intelligence, hast du schon erwähnt, and it's going to be expensive and totally worth it. Das war so eine Aussage. Ja, ist das denn, also das für jemanden, der aus Dresden kommt, und also aufgewachsen ist wie du, könntest du so einen Satz wirklich auch sagen? Oder würde dir das schwerfallen?
Ich gehe auch immer mehr, also das diffundiert so ein bisschen per Osmose auch in mich rein hier im Silicon Valley. Ich dachte auch am Anfang, oh, ich habe 10 Millionen geraced mit meiner Seed-Runde, jetzt mittlerweile fast 100 Millionen für U.com mit unseren drei Runden kombiniert. Und manchmal denke ich, oh ja, das ist schon ganz gut, aber dann siehst du halt das andere eine Milliarde raisen in ihrer Seed-Runde und denkst dir, ach shit, ich habe vielleicht doch zu klein gedacht. Und deswegen arbeite ich momentan auch an einem interessanten Blogpost. Ich hatte so eine kleine Unconference hier auf meiner Ranch, wo wir einige Freunde eingeladen haben und wir haben uns über die Zukunft unterhalten. Und das ist eine interessante Frage, wie weit kann die KI? Gibt es eine Upper Bound, also eine Schwelle oder eine Grenze, über die KI auch nicht kann? Und was wäre diese Grenze? Und wenn man das dann ein bisschen analysiert, dann gibt es verschiedene Dimensionen der KI und ich will jetzt nicht zu lange ausholen, aber es ist eine interessante Frage und die KI hat an vielen Stellen keine Beschränkungen, ähnlich wie ein Mensch und unsere menschliche Intelligenz, die an vielen Stellen beschränkt ist. Aber ja, die KI, da wird noch so viel mehr möglich sein und Ich denke mir jetzt auch immer mehr ja, darüber nach, wie ich das wieder voranbringen kann und da dabei mithelfen kann.
Also ist es das, was sich schlecht schlafen lässt? Weil eigentlich könnte man ja sagen, wenn man gerade irgendwie bekannt gegeben hat, dass man 50 Millionen Dollar überwiesen bekommt, dann könnte man erstmal sehr gut schlafen, weil die Rechnungen auf längere Zeit erstmal bezahlt sind.
Es ist auch Druck. Wenn man Geld bekommt, will man natürlich auch sicher gehen, dass dann für alle noch mehr dabei rauskommt, dass es gut wird für die Investoren, die Mitarbeiter insbesondere, jetzt schon an einigen Stellen viele Jahre zusammengearbeitet hat. Und man muss halt dann auch den Umsatz sehen. Eine Sache, die Elon Musk sehr, sehr gut macht, ist, er sagt, ja, meine Firmen werden eine interstellare Menschheit werden mit SpaceX. Und es ist eine unglaublich coole Vision, ähnlich auch wie AGI, also allgemeine künstliche Intelligenz. Aber die Vision und die Firma funktioniert nur, wenn man dann ab einem bestimmten Zeitpunkt jedes Quartal mehr Umsatz macht. Und auf der einen Seite wird SpaceX vielleicht helfen, dass die Menschheit irgendwann auf den Mars kommen kann. Aber bis das passiert, tut sie jedes Quartal Kosten von einem Kilogramm ins Weltraum zu schicken, verringern. Und es ist mittlerweile so billig wie nie, ein Kilo in das All zu katapultieren, zu schicken in einer Rakete. Und daher verdient SpaceX jedes Quartal mehr Geld. Und man muss das also clever balancieren, die langfristige Vision mit quartalsmäßigen Umsatzwachstum ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und je größer die Vision ist, desto länger hat man natürlich Zeit und braucht die Zeit, um das auch wirklich zu starten. Aber sobald es einmal gestartet ist, dann ist der Umsatz unglaublich wichtig. Und für uns ist es ähnlich. Wir wollten, dass die Menschheit mit der ganzen Informationsflut besser zusammen, die Informationsflut besser verstehen kann und besser kommunizieren kann, besser lernen kann mit unseren ersten Such- und Antwortmaschinen. Und jetzt wollen wir die ganze Menschheit produktiver machen und Wissensarbeit produktiver machen. Und wir sehen, dass bestimmte Forscher halt dann wirklich auch mal $20 bezahlen wollen dafür und Firmen ihre Mitarbeiter effizienter machen wollen. Und das ist so eine ähnliche Balance. Man hat die Langzeitvision, mhm, muss dann auch wirklich als Unternehmer jedes Quartal mehr Umsatz machen.
Schaffst du das aktuell?
So weit, so gut, ja. Wir haben jetzt über 500% Umsatzwachstum gehabt seit Januar.
Wow.
Also es geht sehr gut voran.
Was heißt das? Was sagst du da an Zahlen? Was gibst du der Öffentlichkeit an Umsatzzahlen?
Das, was ich dir gerade gesagt habe.
Okay.
500% Wachstum, also jetzt schon viele Millionen Dollar. Mhm. Und das kommt halt vor allem daher, weil Firmen jetzt viele kleine Proofs of Concept, so Prototypen implementiert haben die letzten paar Quartale. Und in manchen Stellen sogar kleine Mini-U.com-Versionen selber gebastelt haben, aber dann halt festgestellt haben, okay, damit das wirklich akkurat ist, dass man dem vertrauen kann, dass das Change Management gut funktioniert, dass die ganzen Dateien ordentlich gesucht werden darüber, dass das Internet gut verknüpft ist und so weiter. Da ist dann doch zu viel Arbeit und dann kommen sie jetzt häufig zu uns und sagen, okay, wir haben das verglichen mit unseren eigenen oder mit ChatGPT, sehen jetzt, dass es akkurater ist bei euch und arbeiten jetzt mit euch zusammen. Und das ist super spannend zu sehen, dass wir halt wirklich jetzt auch ja, den Umsatz steigern können als Firma.
Lass uns über Deutschland noch sprechen. Du hast ja ganz am Anfang schon gesagt, du warst gerade in Deutschland. Es gab auch Interviews, die dann natürlich wieder erschienen sind. Bei einem Interview war so ein tolles Foto dabei, das ist schon ein paar Jahre alt ist. Da sieht man dich mit schneebedecktem Haar vor so einer Wand an Fernsehmikrofonen. Und ich dachte zuerst, hey, der Richard sieht plötzlich aus wie ein Politiker bei der CSU-Klausur, weil ich komme ja aus Bayern und ich musste jedes Jahr mir diese verschneiten CSU-Politiker angucken. Und tatsächlich steht unten drunter KI-Wissenschaftler Richard Zocher im Januar 2019 bei der Winterklausur der CSU im Kloster Seeon. Das war also vor 5 Jahren. Und jetzt hast du gerade gesagt, hast du dich wieder mit der CDU, CSU getroffen. Was passiert da? Was machst du da mit denen?
Ja, ich freue mich immer, wenn Politiker über KI mehr auch lernen wollen und konstruktiv die Zukunft mitgestalten wollen. Und war auch bei dem Treffen von Deutschland und Frankreich und in Meseberg und in Berlin. Ich habe mich mit sehr vielen Parteien jetzt auch getroffen über die letzten Jahre. Und meistens versuche ich so eine Balance zu machen zwischen halt einfach erklären, was genau da momentan passiert und dann Besuch in Deutschland zu helfen, mit ein paar Ideen, die ich so sehe aus dem Silicon Valley, wie es gut funktionieren kann, gerade mit der Übersetzung auch von Forschung in Firmen und in Startups, auch an Schulen. Also es fängt halt an in der Schule, in der Uni, in Startups, in Venture Capital, was unglücklicherweise Risikokapital auf Deutschland, auf Deutsch besetzt wird. Mhm. Und dann auch große Investitionen, Akquisitionen von Firmen, großen Firmen, die kleine Firmen aufkaufen. Also es ist so ein gesamtes Ökosystem, was sich hier in USA und besonders im Silicon Valley gebildet hat. Und da gebe ich halt Ideen, wie man das möglicherweise auch in Deutschland implementieren könnte. Und dann versuche ich so ein bisschen konstruktiven Optimismus zu verbreiten über die Zukunft, weil ich glaube, es gut wäre, wenn in Deutschland da mehr mitgestaltet.
Ja, aber in Deutschland gibt es ja wenig Optimismus über die Zukunft. Also, und du machst das ja auch nicht erst seit gestern. Du hast ja vor Jahren schon deinem Gymnasium in Dresden ein Innovationszentrum gestiftet. Du hast jetzt früher dieses Jahres hast du deine die Doktorwürde, Ehrendoktorwürde an deiner alten Uni in Dresden entgegengenommen.
Ich hatte in Leipzig studiert, hatte also nicht in Dresden studiert, aber komm original aus Dresden. Ja.
Okay, aber die TU Dresden, oder hat die verliehen?
Genau.
Diese Doktorwürde. Genau. Das ist ja alles Wahnsinn. Also du bist ja eine große Nummer in Deutschland, aber Optimismus in Deutschland zu verbreiten ist ja nochmal eine ganz andere Aufgabe, als sich mit Politikern zu treffen. Wie machst du das denn? Was gibt dir denn Anlass zum Optimismus, was Deutschland und Technologie angeht?
Um bei KI mitzumachen, muss man halt ein gutes Bildungssystem haben, viele gute Mathematiker, Informatiker, aber auch Naturwissenschaftler. Und in den Naturwissenschaften ist Deutschland auch nochmal sehr gut aufgestellt. Chemie, Biologie, Physik auch so ein bisschen, aber vielleicht nicht ganz so viel Physik. Aber man hört schon sehr, sehr viel in Chemie und Biologie auch aus Deutschland. Und das ist meiner Meinung nach eine der großen Opportunities, also Möglichkeiten für die KI in der nächsten Runde. Denn alles, was man simulieren kann, kann man dann mit KI auch vollständig lösen. Also wenn wir zum Beispiel Go, kann man komplett simulieren, Schach kann man komplett simulieren. Daher kann man den besten möglichen Go oder Schach KI implementieren und trainieren. Wenn man jetzt irgendwann gewisse komplexere Systeme von Molekülen, von organischer Chemie und Sequenzen in der Chemie oder auch Sequenzen von Aminosäuren, also Proteine und so weiter. Wenn man viele Trainingsdaten davon hat, aber das dann auch irgendwann simulieren kann, dann kann die KI milliardenfach Dinge ausprobieren. Und wenn man irgendwann mal wirklich dazu kommt und eine ganze Zelle simulieren kann, was momentan noch sehr, sehr schwierig ist, aber es war auch vor 10, 15 Jahren schwierig, die gesamte Sprache in einem Modell zu simulieren. Aber wenn das möglich wäre, dann kann man auf einmal so viele neue Erfindungen haben. Man wird dann fast motiviert, Science Fiction wieder zu lesen, um so neue Ideen zu bekommen, was alles möglich ist. Also ganz konkret, die ganze Medizin wird sich in den nächsten Jahrzehnten verändern, basierend auf KI und Proteine, die KI schreiben kann. Man kann sich also das so vorstellen, Proteine sind so ein bisschen die Bausteine des Lebens und der Biologie und der Menschen. Und wenn man mit diesem Baustein ähnlich kreativ umgehen kann, wie man auf einmal mit Sprache umgehen kann, dank KI-Modellen. Also man kann ChatGPT sagen, oh, schreib mir bitte ein Gedicht im Stil von, was weiß ich, Hermann Hesse oder einem Emily Dickinson oder so, englische Dichterin und amerikanischen, aber jetzt über KI. Dann würde natürlich Emily Dickinson hätte nie über KI geschrieben, weil es sie nicht gab zu ihrer Zeit, aber jetzt hat man halt ein neues Gedicht. Und jetzt ähnlich könnte man also einer KI sagen, oh, jetzt schreib mir ein Protein, was sich nur an bestimmte Krebszellen bindet im Gehirn. Und dann kriegt man halt auch diese Ausgaben. Und das wird so viel spannend verändern. Und dann ist meiner Meinung nach, wenn die Menschen das nur wüssten, was es alles an positiven Applikationen geben wird für die KI und jetzt auch schon momentan gibt, dann sollten sie eigentlich mehr begeistert drauf zuschauen und hoffentlich auch ihre Kinder und Studenten motivieren, da das mitzugestalten.
Ja, aber die Stimmung in Deutschland ist ja, also soweit ich das von hier aus beurteilen kann und du von deiner Farm aus, die immer wieder in Deutschland sind, nicht gut. Und es gibt ja auch viele Zahlen, die das untermauern. Es gibt auch gerade in der jungen Generation, glaube ich, eine Desillusioniertheit. Es gibt immer wieder so Schlagzeilen wie die Lebenserwartung in Deutschland geht zurück oder junge Menschen in Deutschland fangen wieder verstärkt das Rauchen an, so ungefähr, weil sie sagen, ist eh alles egal. Also es gibt ja vieles so kleine Momente, wo an denen man festmachen kann, da fehlt es an Optimismus. Und bei der Technologie wird ja immer wieder gebetsmühlenartig wiederholt, so viel Geld wie das Silicon Valley oder auch in anderen Ecken der Welt wird eben in Deutschland nicht in die Hand genommen, auch wenn es vielleicht jetzt in Braunschweig und anderswo Menschen gibt, die sowas versuchen. Aber ich frage mich schon, wenn du dann so einem CDU oder auch von einer anderen Partei Menschen gegenüberstehst, der seit Jahren mit diesen Dingen zu kämpfen hat, wie du dem in ein paar Minuten oder in einer halben Stunde Optimismus einimpfst. Was sagst du denn dann? Hast du da ein Lieblingsbeispiel? Hast du das Gefühl, du hast inzwischen raus, wie du die packen kannst, diese Menschen? Oder was tust du da eigentlich?
Es wird jetzt schwierig, in 5 Minuten zusammenzufassen. Das sind glücklicherweise häufig längere Gespräche, die da passieren. Aber eines der Beispiele, was ich häufig gebe und super spannend finde, ist das folgende. Vor ein paar Monaten, jetzt fast schon letztes Jahr, gab es ein Paper, das kam aus Toronto, hat ein Professor und sein Team kleine Carbon-Nanoröhrchen kreiert. Also es sind so kleine Moleküle, also fast Atomgröße Zylinder, zylindrische Carbon-Nanoröhrchen. Und innen drin hatte man Eisenmoleküle reingepackt und draußen dran hatte man Proteine installiert, die sich nur an Krebszellen binden. Und dann konnte man also viele dieser kleinen Röhrchen, also winzig klein, in das Gehirn einer Maus injizieren, die Gehirnkrebs hatte. Und dann binden sich also diese Proteine an jede Gehirnkrebszelle. Und dieser Gehirnkrebs ist nicht heilbar. Also wenn man ihn einmal hat, ist es Death Certificate. Also man weiß, da wird man in wenigen Monaten von sterben, wenn das einmal festgestellt wurde. Dann konnte also diese Maus dann, nachdem das alles injiziert wurde, diese Proteine sich angebindet haben an die Krebszellen, hat man die Maus in ein kleines Magnetfeld gebracht. Und dann hat sie mit dem Magnetfeld, das hat man dann verändert und dadurch konnten sich diese Krebszellen hin und her drehen. Man hatte dann also ein Skalpell und konnte eine Operation machen auf jeder einzelnen Zelle des Krebs. Und das ist so spannend, dass es überhaupt möglich ist. Und es wird natürlich noch einige Jahre dauern, ehe so ein Skalpell, was auf jeder einzelnen Zelle im Körper genutzt wird, dann wirklich auch für Menschen freigegeben wird. Aber es ist eigentlich unglaublich spannend. Das ist eines meiner vielen, vielen Beispiele, was ich so gebe, was mich selber auch motiviert, mehr zu lernen über Biologie und wieder in den Naturwissenschaften. Und manchmal mache ich mir schon so ein bisschen Sorgen, also wenn man jetzt ganz rauszoomt, ganz Blick weit weg, dass es so Zyklen gibt für Imperien, sage ich mal, für Zivilisationen. Und manche Zyklen sind super spannend. In der letzten industriellen Revolution, Deutschland hat unglaublich viel mit erfunden. Ich hatte jetzt Freunde mit Nachnamen Maybach und Siemens und so weiter hier auf der Ranch auch. Und deren Großväter hatten maßgebend an den vorherigen industriellen Revolutionen mitgearbeitet und dadurch auch sehr viel Wohlstand geschaffen. Und Deutsche sind immer noch sehr, sehr fleißig. Und eigentlich ist man da theoretisch gut aufgestellt, aber manchmal ist es halt auch irgendwie zu bequem. Und wenn es einem so gut geht, dann will man auch häufig vielleicht als Land nicht mehr so viel Veränderung haben. Aber leider bedeutet wenig Veränderung Stillstand. Und Stillstand bedeutet, man fällt im Vergleich zum Rest der Welt zurück. Und das ist dann irgendwann, sage ich mal, eine Entscheidungsfrage. Will ein Land, will eine Gemeinschaft, Gesellschaft so leben, wie halt auch manche jetzt auf einer schönen griechischen oder italienischen Insel im Mittelmeer leben? Die entspannen sich und ab und zu fischen und solange das Wetter alles gut ist und der Meeresspiegel nicht zu sehr steigt und so weiter, geht es dem halt ganz gut voran. Und dann muss man jetzt nicht so mehr arbeiten. Und viele junge Generationen sagen, warum viel arbeiten, verdiene ich Geld, aber ist auch egal und habe ja eh genug und das Sozialsystem ist so gut, ich werde jetzt eh nie auf der Straße landen und dann kann man auch ein bisschen sich mehr entspannen. Und das ist so eine interessante Frage, kann man das alles haben? Ein gutes Sozialsystem, was ich natürlich auch gut finde als Deutscher, und die soziale Marktwirtschaft weiter aufrechterhalten. Wenn aber auf der anderen Stelle halt niemand daran arbeitet, dass das ganze System auch weiterhin gut wachsen kann und das ganze Geld in die Steuern auch irgendwo reinkommt, damit man das sich leisten kann. Und das ist so eine Frage, wie man das balanciert. Und in den USA frage ich mich auch manchmal, würde man diese ganzen Top-Leute bekommen, wenn die wüssten, wenn es hier nicht klappt, wäre auch alles toll. Aber manchmal in den USA ist es halt auch nicht so gut, ne? Wenn man nicht gesund, jung und hart arbeiten und fleißig sein will und intelligent ist, in die USA auch nicht das beste Land zu leben. Sorry, es war lang ausgeholt, aber ja, es ist eine sehr, sehr komplizierte Frage.
Nee, ich freue mich, aber es ist wahnsinnig schön, mit dir zu sprechen. Und leider haben wir nicht so viel Zeit wie in einem anderen Podcast, wo du, glaube ich, mal knapp 9 Stunden Rede und Antwort gestanden bist. Aber eine Sache wollte ich dich zum Schluss noch fragen, noch mit dir nämlich in die Luft gehen. Du hast ja ein sehr, sehr spezielles Hobby. Du fliegst, ich glaube, man nennt das Motordrachen. Also du hast einen Motor in deinem Rücken, ein großes, wie Carlson vom Dach, einen großen Schrauber und über dir einen Schirm und gehst damit in die Luft. Und wer dir folgt auf Richard_Explore auf Instagram, findet unglaublich schöne poetische Bilder aus der ganzen Welt. Willst du uns zum Schluss noch mitnehmen? Was war dein schönster Flug in letzter Zeit oder dein atemraubendster Flug in letzter Zeit?
Insgesamt waren die immer in Island. Es ist unglaublich, man hat sehr viel Freiheit, man darf von jedem kleinen Feld losfliegen und dann durch unglaubliche Schluchten und über Gletscher und Vulkane. Und man darf überall langfliegen, hat sehr, sehr viel Freiheit. Deutschland gibt es Flughafenpflicht, da darfst du erstmal nur von kleinen Flughäfen abfliegen, also dürfen nicht zu groß sein, nicht zu klein und so. Und dann musst du sofort hochfliegen auf sehr hohe Höhen. Ist dann auch wieder nicht so interessant, weil Videos sehen dann aus ein bisschen wie aus dem Flugzeug. Aber ja, Island ist unglaublich und als nächstes wahrscheinlich Utah. Das ist jetzt aber auch schon ein bisschen her und die letzten 1-2 Jahre war ich so beschäftigt mit nur Arbeit nonstop. Aber ich hatte dieses Jahr hatte ich einen Trip in der Slowakei, wo wir über das Tatra-Gebirge geflogen sind und durch viele schöne Schluchten und Täler und auch alte Burgen in der Slowakei. Das war so dieses Jahr der einzige Trip, den ich geschafft habe mit dem Paramotorflug.
Du warst ja während der Pandemie mit deiner Verlobten im Wohnmobil unterwegs und ihr habt so einen pandemischen Roadtrip gemacht, quer durch die USA. Bist du jetzt wieder sesshaft?
Ja, ich bin jetzt sesshaft im Silicon Valley. Jetzt schon auch wieder seit 2 Jahren sind wir eingezogen auf unsere Ranch und sind fast nur beide am Arbeiten. Sie ist auch CEO von ihrer eigenen KI-Firma und ja, wir sind beide sehr fleißig
machen. Eine Ranch im Silicon Valley, also in den Bergen, oder wie kann man sich das vorstellen? Genau. Okay. Ja. Richard, ich wünsche dir weiterhin viel guten Flug und ich kann nur empfehlen, wer sich vielleicht erstmal an die KI übers Fliegen rantasten will, Richards Filme auf Instagram zu gucken, das macht Freude und macht gute Laune. Und ich danke dir sehr, Richard, dass du dir die Zeit genommen hast, in dieser Wahnsinnsphase deines Lebens hier zu Wunderbar Together zurückzukommen. Hast du noch irgendein Schlusswort? Gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Nein, ich freue mich darauf, wenn es deutsche Gründer auch gibt, die Investitionen haben wollen. Das ist einer der Gründe, warum ich AIX gegründet hatte, dass wir halt auch in deutsche Gründer investieren können, auch Doktoranden, die super Ideen haben. Also ja, schickt mir eine E-Mail, wenn ihr auch eine KI-Firma gründen wollt und vielleicht ja, schaffe ich es, den E-Mails mitzuhalten und versuche auch häufig da immer zu
antworten. Ich kann nur sagen, dein Team ist super fast und immer bereit zu antworten und ich würde mich freuen, wenn wir einen kleinen Wunderbar-Incubator aufmachen können, wo wir vielleicht coolen Deutschen helfen können, mit dir größer zu werden. Also richard@you.com oder auch felix@wunderbartogetherpodcast.de, wir leiten das weiter. Und Richard, vielen, vielen Dank, dass du weiter dabei bist, als einer der coolsten Deutschen in den USA die Welt aufzurollen. Danke dir sehr.
Vielen Dank für deine coolen Fragen und danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.